Auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein, auch wenn wir leider keinen Lobpreis haben. Ich habe mir neulich eine Frage gestellt. Und zwar, diese Frage lautet, was ist mir am wertvollsten im Leben? Oder was ist das Wertvollste im Leben allgemein? Ich habe mir über diese Frage mal Gedanken gemacht und ich habe dann ziemlich schnell gesagt, okay, ich möchte mal diese christlichen Antworten so beiseite legen. Also natürlich, Jesus kann man immer gut sagen, ist das Wertvollste im Leben. Das habe ich mal beiseite gelegt. Und ich habe auch mal die Beziehung beiseite gelegt. Ich habe mir gedacht, so wenn ich sage, okay, das Wertvollste in meinem Leben ist meine Frau, das ist auch ziemlich einfach. Und deswegen habe ich mir weiter die Frage gestellt, neben vielleicht Jesus und meiner Frau, was ist das Wertvollste in meinem Leben? Und vielleicht hast du dir diese Frage auch schon mal gestellt. Oder wenn nicht, dann möchtest du vielleicht jetzt mal kurz drüber nachdenken, was ist das Wertvollste in deinem Leben? Was ist das Wertvollste in deinem Leben? Nicht das Teuerste, was du jemals gekauft hast, sondern das Wertvollste in deinem Leben. Ich habe ein bisschen Zeit über diese Frage nachgedacht und ich bin zu der Überzeugung, zu der Erkenntnis gekommen, dass das Wertvollste in meinem Leben meine kognitiven Fähigkeiten sind. Weil ich habe mir überlegt, wenn alles um mich herum verschwindet, alles Materielle, was ich besitze, auf einmal weg ist, dann, solange ich meine kognitiven Fähigkeiten habe, die Fähigkeiten habe, etwas zu gestalten, Wert irgendwie zu gestalten und es dann irgendwie ja, zu handeln damit, irgendwie daraus etwas Neues zu machen, wenn ich die Fähigkeit habe, mich an verändernden Umstände anzupassen, um immer wieder neue Herausforderungen zu meistern, dann werde ich im Leben vorankommen, dann wird es schon irgendwie werden. Und so habe ich erkannt, so okay, meine eigenen kognitiven Fähigkeiten, meine Fähigkeiten nachzudenken, über Sachen nachzusinnen und zu guten Ergebnissen zu kommen, ist bestimmt eine Sache, die ist ziemlich wertvoll. Und für das, was wertvoll in unserem Leben ist, haben wir immer wieder die Bereitschaft, einen hohen Preis zu zahlen. Wir sehen es zum Beispiel auch, wenn wir den neuesten Blockbuster am Samstagabend schauen, wo mal wieder der Sohn oder die Tochter von einem reichen Mann entführt wird. Und dann wollen die Terroristen Geld haben für die Entführung und dann ist immer das Hin und Her, ist der Vater bereit, es zu zahlen und wie macht man das mit der Geldübergabe? Und dann kommt der große Held da hinein in die Geschichte und rettet dann dieses junge Mädel oder den Jungen und auf einmal ist alles wieder gut und zum Glück musste dann kein Geld an die Terroristen gezahlt werden. Wir sind ziemlich oft bereit, einen hohen Preis zu zahlen für das, was wertvoll ist. Aber nicht nur in solchen fiktiven Situationen, sondern auch ganz praktisch. Ich denke mal, die meisten von uns wären eher bereit oder sind bereit, mehr Geld für einen Mercedes auszugeben als für einen Dacia. Warum? Weil wir mit Mercedes einen gewissen Komfort, eine gewisse Leistung verbinden. Weil wir vielleicht auch eine Marke dahinter zahlen, die über Jahrzehnte eine gute Qualität gebracht hat. Und daher sind wir bereit, mehr Geld dafür auszugeben. Oder auch beim Thema Eigentum, beim Thema Wohnung, beim Thema Haus. Wir sind bereit, über Jahre, über Jahrzehnte Geld zu sparen. Und danach tilgen wir über Jahrzehnte Kredite für ein Haus, weil wir dieses Traum haben vom Eigenheim, vom eigenen Haus. Im Schnitt tilgt der Deutsche 25 Jahre lang den Kredit für sein Haus. Das sind einfach mal 2,5 Jahrzehnte, die wir damit beschäftigt sind, unser Haus abzuzahlen, weil uns dieses Eigenheim so wichtig ist. Aber auch nicht materielle Dinge sind uns wichtig, zum Beispiel die Familie. Viele von uns sind bereit, vielleicht quer durch Deutschland zu reisen, um die Familie mal wieder zu besuchen. Warum? Weil die Familie es uns wert ist. Oder wir sind bereit, für Beziehungen in der Familie zu kämpfen. Vielleicht mehr als für Beziehungen außerhalb der Familie. Warum? Weil Familie etwas Wichtiges ist. Etwas, wo wir sagen, ja, das ist mir wert, dass ich vielleicht die extra Meile gehe. Das ist mir wert, dass ich dafür weitergehe. Und der Wert, den wir etwas beimessen, ergibt sich durch den Preis, den wir bereit sind, für eine Sache zu zahlen. Entweder finanziell oder auch durch Unannehmlichkeiten, wie so eine Reise durch quer Deutschland. Grundsätzlich haben wir einfach diese Sehnsucht in uns, Sachen zu finden, die es wert sind. Wir alle suchen nach Sachen, bei denen es wert ist, unsere Zeit, unsere Ressourcen, unser Geld zu investieren. Für das, was wertvoll ist, sind wir bereit, viel zu geben. Und das ist jetzt kein neues Phänomen. So ging es auch schon den Menschen zu Zeiten Jesu. Wir lesen nämlich in Matthäus Kapitel 8, Vers 19 folgendes. Dort lesen wir, ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu Jesus, Rabbi, ich will dir nachfolgen, wo auch immer du hingehst. Dieser Mann sagt, Jesus, du bist es mir wert. Du bist es mir wert, dass ich Sachen hinter mir lasse und mit dir unterwegs bin. Ich meine, es ernst, dir nachzufolgen. Wo auch immer du hingehst, da bin ich dabei. Vermutlich aus einer Emotion heraus, aus einem Erleben heraus, ist er zu der Überzeugung gekommen, etwas machen zu wollen, nämlich Jesus zu folgen. Matthäus berichtet uns vor dieser Bibelstelle von verschiedenen Wundern und Zeichen, die Jesus gemacht hat. Und dieser Mann, dieser Schriftgelehrter, als Kenner der Tora, wusste, wenn da ein Mann kommt, der solche Dinge tut, der ist besonders, der ist es wert, dass man ihm nachfolgt. Und deswegen möchte ich mich aufmachen, ihm nachzufolgen. Jesus antwortet ihm im nächsten Vers, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlegt. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, dann verlierst du eine gewisse Sicherheit. Es wird kein einfacher Weg. Der Sohn des Menschen, das ist Jesus selbst. Und Jesus vergleicht hier seinen Weg mit den von Tieren und kommt irgendwie bei der Bewertung schlechter davon ab. Steht schlechter da. Und wichtig ist, er stellt hier die Motivation der Schriftgelehrten nicht in Frage. Er sagt nicht, lieber Schriftgelehrter, du hast die falschen Motive, deswegen kannst du mir nicht nachfolgen. Aber er weist ihn darauf hin, welche Konsequenzen die Nachfolge hat. Und er stellt implizit die Frage, bist du bereit? Ist es dir das wirklich wert, mir nachzufolgen? Bist du gerade nur auf einem emotionalen Hoch oder hast du auch faktisch überlegt, was dich kosten würde, was für einen Preis du zahlst, mir nachzufolgen, mein Jünger zu sein, mit mir unterwegs zu sein? Und dann lesen wir im nächsten Vers in Matthäus Kapitel 8, Vers 21. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Vorher, vor was? Bevor ich dir weiter nachfolge, wird hier impliziert. Das heißt, der Jünger sagt, lass mich kurz weggehen, lass mich eine Pause in der Nachfolge machen. Und danach möchte ich wieder zurückkehren, danach möchte ich wieder mit dir unterwegs sein. Seine Bitte, die durchaus verständlich und auch total normal ist. Familie damals, noch viel mehr als heute, war das A und das O. Und die Begräbnispflicht, vor allem die Pflicht, den eigenen Vater oder ja vor allem den eigenen Vater zu beerdigen, war höher als der Tempeldienst und höher als das Tora-Studium. Es war also etwas extrem Wichtiges damals, diese Ehre dem Vater zu erweisen und ihn zu beerdigen. Dieser Mann, der hat vielleicht intellektuell verstanden, was bedeutet, Jesus nachzufolgen. Aber emotional war er noch an seine Familie, an das Jetzige, an das Hier und Jetzt gebunden und wollte noch Sachen erledigen. Vielleicht wollte er sich auch ein wenig vor der Nachfolge drücken. Einfach mal eine Pause haben. Vielleicht eine nette Zeit mit der Familie haben. Vielleicht so ein letztes Mal so richtig die Familienzeit genießen. Was ja auch völlig verständlich und normal wäre. Aber Jesus antwortet im nächsten Vers, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Jesus erlaubt es dem Jünger nicht. Ist das eine unverschämte Reaktion von Jesus? Es ist auf jeden Fall eine Zuspitzung einer Geschichte, die wir im Alten Testament schon mal so ähnlich gelesen haben. Dort war Elia unterwegs, ein Prophet, ein Mann Gottes, berufen, um Zeichen und Wunder zu tun. Und er kommt eines Tages an ein Feld vorbei und er sieht dort Elisa, übrigens ein Mann, keine Frau, sieht Elisa und sagt dem Elisa, komm und folge mir nach. Und der Elisa sagt dann, hey Elia, erlaube mir bitte, noch von meiner Familie Abschied zu nehmen. Und Elia erlaubt es ihm und Elisa verbrennt dann sein Pflug, mit dem er unterwegs war, schlachtet die Ochsen und macht ein Riesenfamilienfest und verabschiedet sich von seiner Familie und folgt dem Elia nach. Da ist es erlaubt, sich von der Familie zu verabschieden, hier aber nicht. Und wichtig ist, dass wir uns überlegen, welche Frage steht da im Vordergrund. Die Frage ist nicht, soll der Mann seine Eltern begraben oder soll er lieber Jesus zuhören? Sondern die Frage ist, der Respekt, die Wichtigkeit des Messias oder Respekt und Wichtigkeit vor der Familie. Wir sehen ja klar, die Bindung zu Gott geht vor die Bindung zu irgendwelchen anderen Sachen. Selbst die Bindung zur Familie. Warum? Weil Jesus größer ist. Weil er der Größte ist. Weil er der Messias ist, der Sohn Gottes. Er ist nicht nur ein Prophet. Er ist nicht nur ein König. Er ist nicht so wie bei Elia einfach nur ein Mann Gottes gesetzt, um Sachen zu tun, sondern er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott selbst. Er ist größer als Elia. Und damit geht Jesus hier weiter, als es üblich war im Alten Testament. Und dennoch erzählt hier nicht unbedingt etwas Neues. Denn auch im Alten Testament gab es zwei Gruppen, die von der Begräbnispflicht für ihren Vater befreit worden sind, wenn sie im Dienst für Gott stehen. Zum Beispiel der hohe Priester. Wenn er seinen hohen priesterlichen Dienst erfüllt, ist er freigestellt von dieser Begräbnispflicht. Und genauso auch eine Gruppe genannt die Naziräer. Wenn sie für den Dienst Gottes unterwegs waren, dann waren sie auch befreit von der Pflicht, ihren Vater zu begraben. Jesus erweitert diesen Gedanken also, der hier steht, und sagt, es geht hier nicht nur um besondere Menschen, die besonders ausgesondert sind und daher besonders Gott im Fokus haben, sondern er erweitert den Gedanken auf alle Menschen und sagt, wer auch immer mir nachfolgen will, dem soll ich die Priorität Nummer eins sein. Jesus soll die Priorität Nummer eins sein. Wenn wir zusammenfassen wollen, was in den vier Versen steht, dann erkennen wir erstens, die Bindung zu Gott geht vor die Bindung zu irgendjemand anderem. Selbst vor die Bindung zur engsten Familie. Warum? Weil Jesus mehr als ein Prophet ist. Mehr als ein König. Mehr als der Tempel. Ja, mehr als der Stammvater Abraham. Jesus ist Gott selbst und damit ist er die Priorität Nummer eins. Und zweitens lernen wir, Nachfolge Jesu ist mehr als nur ein emotionales Mitgerissenwerden. Wegen einem Wunder oder einer Berührung Gottes, die wir vielleicht erlebt haben. Nachfolge Jesu ist aber auch mehr als ein intellektuelles Abwägen, das ist besser, das ist falsch und so weiter. Und mehr als nur ein mündliches Bekenntnis ohne Folgen, sondern es ist ein aktives Jesus-Nachfolgen mit all seinem Sein, all seinem Tun. Was ist denn dann Nachfolge? Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, was kostet es mich? Welchen Preis muss ich zahlen, um Christ zu werden, um Jesus nachzufolgen? Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer im Kapitel 10, die Verse 9 und 10, dort schreibt er, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Und in Vers 10, denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Mit dem Mund zu bekennen und mit dem Herz zu glauben. Und dann werden wir gerettet. Diese zwei Aspekte wollen wir uns nochmal etwas genauer anschauen. Mit dem Mund zu bekennen, dass Jesus der Herr ist. Was bedeutet das? Das bedeutet ein öffentliches, ein sichtbares Bekenntnis zu Jesus. Und zu bekennen, dass Jesus der Herr ist, das bedeutet zu sagen, nicht mehr ich bin der Herr über mein Leben, sondern Jesus ist von nun an der Herr in meinem Leben. Ich bekenne öffentlich, dass ab jetzt Jesus meine Priorität Nummer eins ist und ich lebe auch dementsprechend. Mit dem Herz zu glauben bedeutet zu glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Das bedeutet zu vertrauen und für wahr halten, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf diese Welt kam oder in diese Welt kam, am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Es bedeutet, dass zu glauben, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist und dass durch seine Auferstehung auch ich befreit werde von Schuld, befreit werde von Sünde und wieder auferstehen werde. Bekennen zu Jesus, ohne zu glauben, das ist ritualer Formalismus. Das ist das, was der zweite Jünger getan hat. Der hat irgendwie gewusst, Jesus, das ist ein guter Typ, das ist wert, ihm nachzufolgen. Aber er war noch nicht bereit dazu, auch seinem Leben die Folge leisten zu lassen. Er wollte erstmal noch mit seiner Familie Zeit verbringen. Und auf der anderen Seite, Glauben ohne Bekennen ist emotionaler Subjektivismus. Das ist das, was der erste Jünger erlebt hat. Der war irgendwie emotional mitgerissen, war begeistert von Jesus, wollte ihm nachfolgen, aber hat sich keine Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, wirklich Jesus nachzufolgen. Nachfolge Jesu besteht aus Fakten und aus Emotionen, aus Verstehen, aber auch aus Vertrauen. Was kostet es, mich oder dich also, Jesus nachzufolgen? Eine praktische, sichtbare und anhaltende Veränderung der Lebensgestaltung, weil ich erkannt habe, wer Jesus ist und was sein Tod für mich bedeutet. Es ist mehr als nur ein Moment, wo es sich gut anfühlt. Es ist auch mehr als ein, okay, ich habe jetzt etwas verstanden. Nachfolge durchdringt alles Denken, alles Fühlen, ja das ganze Leben des Nachfolgers. Und ich möchte dich fragen, heute Morgen, wo stehst du da? Was bedeutet es vielleicht praktisch für dein Leben? Ich habe das Gefühl, oft sagen wir, ja, wenn ich Zeit habe, Gott, dann kann ich gerne anderen Menschen dienen. Wenn ich Zeit habe, dann übernehme ich gerne einen Dienst in der Gemeinde, weil das ist ja auch wichtig. Aber nur, wenn ich Zeit habe. Oder wir sagen, ja, wenn ich am Ende vom Monat noch ein wenig Geld übrig habe, ja Gott, dann spende ich das gerne in dein Reich, aber erstmal muss ich meine Miete zahlen, muss meine Kredite zahlen, muss Lebensmittel einkaufen und dann am Ende vom Monat sollte was übrig bleiben. Hey, dann gebe ich es gerne in dein Reich. Oder wir sagen, ja, wenn meine Familie einverstanden ist, dann bin ich gerne bereit, mich zu taufen, aber ich will ja keinen Unfrieden in meiner Familie verursachen, deswegen geht es gerade nicht. Oder auf der anderen Seite sagen wir vielleicht, ich bin bereit, mich in Gemeinde zu investieren, ich bin bereit, anderen Menschen zu dienen. Aber nur solange es einfach ist, solange ich motiviert bin, sobald irgendwie Herausforderungen kommen, sobald es irgendwie schwer wird, ich weiß nicht, lieber nicht. Oder vielleicht sagen wir, natürlich bekenne ich mich zu Gott, wenn ich darauf angesprochen werde. Ich möchte ja Jesus nicht verleugnen, auf keinen Fall, aber ich brauche ja nicht unbedingt diese unangenehmen Momente erleben, wenn ich auf andere Menschen zugehe und ihnen ja vielleicht offensiv meinen Glauben bekunde und ihnen versuche, von Jesus zu erzählen. Das muss ich ja nicht machen. Es reicht ja, wenn ich irgendwie mich nicht für ihn schäme. Das ist ja schon in Ordnung, oder nicht? Ich habe das Gefühl, oft leben wir nach diesem Prinzip, mein Leben plus Jesus. Ich möchte es mal veranschaulichen. Hier, ich habe hier was Kleines vorbereitet. Diese Krüge hier, die sollen nach unserem Leben aussehen. Wir haben jetzt zwei Lebenskrüge. Der eine Krug, den habe ich schon mal gefüllt mit Sand. Sand repräsentiert in dem Fall unser Leben. Und in dem Prinzip, unser Leben plus Jesus, da füllen wir diesen Krug mit unserem Leben. Und dann ist er irgendwann mal ziemlich voll. Und dann nehmen wir ein bisschen Jesus, hier repräsentiert mit Steinen, und legen den da drauf. Und passen den irgendwie rein. Und wollen irgendwie auch so viel wie möglich von Jesus in unserem Leben drin haben, was ja auch total wichtig und richtig ist. Nur irgendwann mal merken wir, das Glas ist voll. Da passt irgendwann mal nichts mehr rein und weiter stapeln geht da nicht mehr. Und wir wundern uns dann, warum vielleicht unserem Leben so schwierig ist. Wir wundern uns vielleicht, warum Kirche so einen kleinen Unterschied in der Gesellschaft macht. Wir wundern uns, warum so wenige Menschen vielleicht zum Glauben kommen. Aber das Problem ist, dass unser Leben schon ziemlich voll ist mit unseren Sachen und wir erst dann Jesus damit hineinmachen. Die andere Option, und das ist das, wozu Jesus uns einlädt, ist zu sagen, erstmal Jesus. Und dann unser Leben. Und dann fangen wir andersrum an. Dann legen wir erstmal Jesus in unser Leben rein. Wir geben ihm Platz und machen ihn als Prio Nummer 1. Und dann, wenn er einmal da komplett drin ist, dann können wir unser Leben hinzufügen. Manchmal ist es ein wenig schwierig. Aber das Verrückte ist, dann passt auf einmal alles rein. Und wenn man da shakt und ein bisschen wackelt, dann passt da sogar noch mehr rein. Bis es leer ist. Und das ist das Prinzip, zu dem Jesus uns einlädt. Zu sagen, nicht mein Leben plus Jesus, sondern Jesus plus mein Leben. Das ist das Prinzip, das Paulus erwähnt, wenn er sagt, mein Leben in Christus ist mein Gewinn. Mein Leben in Jesus ist mein Gewinn. Nicht mein eigenes Leben, was ich habe, ist mein Gewinn, sondern mit Jesus unterwegs zu sein. Mein Leben auf ihn auszurichten, das ist mein Gewinn. Und das Leben mit Jesus sieht vielleicht nach außen nicht immer schön aus. Aber nach innen gibt es Frieden und Sicherheit und Hoffnung. Von außen ist es vielleicht ein großer Preis, den du zu zahlen hast. Aber nach innen gibt es eine riesengroße Freiheit. Also was ist dir Jesus wert? Welchen Preis bist du bereit zu zahlen, um Christ zu sein oder Christ zu werden? Weißt du, wir sparen. Wir nehmen Kredite auf. Wir planen unser ganzes Leben für unser Traumhaus, für unsere Traumreise, für unseren wohlverdienten Ruhestand. Aber was ist mit Jesus? Was ist dir Jesus wert? Ist es nicht manchmal sogar so, dass wir Jesus unter Wert verkaufen? Dass wir vielleicht sagen, ja, du musst nur ein kleines Gebet nachsprechen und dann bist du schon Christ. Mehr brauchst du gar nicht zu tun. Oder wir sagen, ja, weißt du, Geld zu investieren ins Reich Gottes, das ist ja völlig alles freiwillig. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, du musst es nicht tun, das ist dir vollkommen überlassen, du hast da keine Pflicht dazu, das ist alles freiwillig. Oder wir sagen vielleicht, ja, Pornos zu schauen oder zu rauchen. Natürlich nicht optimal als Christ, aber du weißt ja, wir sind alle Sünder, ist doch alles halb so schlimm. Aber auf der anderen Seite planen wir genau, wie unser Haus sein soll. Berechnen genau die Kosten, sparen, verzichten vielleicht sogar auf unseren Familienurlaub, um irgendwie unser Kredit fürs Haus früher zu tilgen oder sonst irgendwas zu machen. Mein Gefühl ist, dass wenn es um die Nachfolge Jesu geht, dass es dann angenehm und schön sein muss. Aber ich glaube, dass Jesus uns einlädt, unsere Perspektive zu ändern und seine Werte und seine Prinzipien über unsere Gemütlichkeit zu stellen. Neulich haben meine Frau und ich uns Gedanken darüber gemacht, wie wir in Zukunft unser Geld investieren wollen. Weil wir auch irgendwo diesen Traum haben, eines Tages vielleicht ein eigenes Haus zu besitzen. Und wir haben geschaut, was für Möglichkeiten gibt es, Geld anzulegen. Was für verschiedene Fonds gibt es und wo ergibt es Sinn und wo ergibt es weniger Sinn. Und als wir uns darüber Gedanken gemacht haben, haben wir natürlich auch unsere Finanzen überprüft. Wie viel Geld haben wir überhaupt zur Verfügung? Wie sieht es in den zukünftigen Monaten aus? Was ist da zu erwarten? Welche Veränderungen kommen da? Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Wenn ich das Geld nehme, das wir gerade als Miete zahlen, plus das Geld nehme, das wir gerade spenden, dann könnten wir uns eigentlich heute schon einen Kredit leisten und ein Haus abbezahlen. Nur aktuell geht es nicht, weil wir uns entschieden haben, das Geld zu spenden und das unsere Priorität ist. Und dann habe ich an meine Schwester gedacht, die sich mit 26 ein Haus gekauft hat. Und ich bin heute 25 und denke mir so, nein, in einem Jahr ist bei mir kein Haus drin. Und nach außen tut es weh, aber innen weiß ich habe einen Frieden, ich habe eine Hoffnung, ich habe eine Zuversicht, weil ich weiß, dass Jesus es mir wert ist, vielleicht noch 10, 20 Jahre länger auf ein Haus zu warten. Jesus ist es mir wert, Unannehmlichkeiten auf mich zu nehmen, weil er ist das Wertvollste, was ich in meinem Leben habe. Und ich habe mich entschieden, ihm nachzufolgen, mit allem, was ich habe. Es ist zwar nicht immer leicht, aber ich glaube, dass es sich lohnt. Ich möchte dich einladen heute Morgen. Denke über den Wert Jesu in deinem Leben nach. Was ist Jesus der Wert? Er, der sein Leben für dich gegeben hat. Der alles für dich gegeben hat. Jesus ist mehr als ein König, er ist mehr als ein Prophet. Er sagt, er ist mehr als der Tempel. Heute werden wir vielleicht sagen, er ist mehr als die Kanzlerin, mehr als der Planet, die Mutter Erde, die wir versuchen zu schützen, mehr als irgendwelche Anerkennung aus irgendeiner Community, die du bekommst. Jesus ist mehr als all das. Was ist er dir wert? Und zweitens möchte ich einladen, lebe entsprechend diesem Wert. Nicht nur aufgrund von einer Emotion oder einem Erlebnis, das du einmal hattest. Und nicht nur durch ein leeres Bekenntnis, wo du sagst, ja, Jesus ist mir so und so viel wert, sondern fang an, es zu leben. Lebe entsprechend diesem Wert, in dem du glaubst, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist. Dass du eine neue Identität bekommst als Himmelsbürger, eine Hoffnung hast, ewiges Leben zu haben und du danach deine Prioritäten auf Jesus ausrichtest und die Taten folgen lässt, weil Jesus es dir wert ist, weil er alles für dich gegeben hat. Ich möchte sogar genau jetzt die Zeit geben, dir diese Frage zu stellen. Wir werden gleich ein Lied hören und währenddessen möchte ich dich einladen, über diese Frage nachzudenken. Was ist dir Jesus wert? Was ist der Wert von Jesus in deinem Leben? Und nach dieser Nachdenkzeit möchte ich mit einem Gebet enden.
I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence.
Gott, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus hier auf die Welt geschickt hast und dass er für unsere Schuld, für unsere Fehler am Kreuz gestorben ist. Ich danke dir, dass Jesus dadurch das Wertvollste in unserem Leben geworden ist. Und ich danke dir, dass wir entsprechend diesem Wert einfach leben dürfen. Ich möchte dich um Kraft und Mut bitten, dass wir unser Leben entsprechend leben können, dass wir immer wieder neu zu dieser Erkenntnis und neu zu dem Kreuz geführt werden, wo wir verstehen, wo wir begreifen, was der Tod Jesu für uns bedeutet. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu die Augen öffnest und immer wieder neu zeigst, was du mit uns vorhast und was du durch uns in dieser Welt machen möchtest. Ich möchte dich bitten, dass wir immer weiter erkennen und verstehen, was es bedeutet, ein Nachfolger Jesu zu sein, dir nachzufolgen, auch in diesen Corona-Zeiten, dass wir auch dort erkennen, was bedeutet, dein Nachfolger zu sein, Jesus. Ich möchte ja einfach dir Raum geben, in uns zu wirken und durch uns zu wirken, Jesus. Ich danke dir, dass du unsere Priorität sein darfst, weil du alles für uns gegeben hast. Du sagst, keiner hat größere Liebe gezeigt, als der sein Leben für seine Freunde niederlag oder dahin gegeben hat. Du hast dein Leben für uns gegeben und so hast du die größte Liebe erwiesen und wir wollen ein Stück dem zurückgeben, auch wenn wir es niemals schaffen, indem wir unser Leben auf dich ausrichten und zu deiner Ehre leben, Jesus. Amen.